Willkommen zu einer neuen Episode von Supermind Sunday, dem Podcast der Entrepreneurs Organization Berlin. Und ich freue mich heute ganz besonders zu Gast zu haben, die Saskia Gleitzmann, CEO, Chief Visionary Officer der Gleitzmann Holding. Das ist die Obergesellschaft, die Mutter sozusagen von den Holzwerken Gleitzmann und auch Chief Growth Officer der KDD Digital Healthcare. Saskia, hallo, schönen guten Abend.
Hallo Miro, hi.
Freue mich sehr, dass du es geschafft hast. Heute war ein phänomenales Wetter. Wieder mal, halb Deutschland ist jetzt im Urlaub, fühlt man so. Wie war dein Wochenende soweit?
Recht entspannt tatsächlich. Also waren eben auch nochmal auf einem kurzen Ausflug, war zum Glück ein bisschen abgekühlter schon, also in Brandenburg. Und genau, sind jetzt vor einer Stunde nach Hause gekommen, in Vorbereitung dann auf unser Gespräch.
Ach, prima, prima. Da siehst du, dann bist du so richtig durchentspannt, so muss das auch sein. Ja.
Kommt auch ganz oft vor,
dieser Entspannung. Ja, ne? Mir geht's ähnlich. Ich hatte heute eine kleine Paddeltour so durch Brandenburg, Potsdam so durch und man muss sagen, das Einzige, was da jetzt hinderlich ist, sind schon wieder die Touristendampfer, die da links und rechts durchkreuzen. Und der eine, der hatte mich etwas auf dem Kieker. Deswegen, ich habe immer noch den lauten Hubton, das Horn im Ohr sozusagen.
Ja, das sagst du. Also ich wollte nämlich heute tatsächlich ein Boot reservieren für irgendwie Ende Juli. Und es war gar nicht mehr so einfach, was zu bekommen.
Ja, da musst du dich auskennen. Da musst du zeitig dran sein. Ja? Ja. Oder nimmst das, was übrig bleibt sozusagen.
Genau.
Prima. Ja, dann schön, dass wir uns dann trotz dieser ganzen Wettereinflüsse, in dem Fall positiv, dann noch abends zusammenfinden. Kannst du ein, zwei Worte zu dir sagen? Wer bist du? Was machst du?
Ja, gerne. Also vielleicht erstmal so zum Hintergrund. Ich habe BWL, Psychologie und Medizinökonomie studiert und ja, lebe seit 10 Jahren in Berlin und habe so mein Steckenpferd in tatsächlich Gesundheitswesen und in der Holzindustrie, wenn das so ganz knapp einmal reicht. Ja.
Wie das zusammenhängt. Bleiben, ne? Genau, wie das zusammenhängt, das Rätsel müssen wir nachher genau lösen. Wie lange bist du eigentlich schon bei IO? Wie kamst du dazu?
Ja, tatsächlich seit letztem Jahr durch die Natascha Neumann.
Ah ja.
Genau. Mhm. Ja.
Auch eine Star-Gast sozusagen bei Supermind Sunday übrigens. Ja, also,
sehr schön.
Natascha war, glaube ich, ja auch bei IO für das Neumitglieder-Share zuständig. Ne? Das heißt, vielleicht
ja, letztes Jahr, genau, ja.
Mhm. Ja. Ja. Prima, wunderbar. Ja, dann werden wir dazu auch noch später eintauchen. Lass uns mal loslegen zu dir und deinem Unternehmen und deiner aktuellen Tätigkeit. Lass uns bitte ein bisschen verstehen, Holzwerke Gleitzmann sagt vielleicht nicht jedem was, ja, und insbesondere, was ihr über die Holding alles dort macht. Ja, erzähl doch vielleicht mal genau den ganzen digital affinen IO-Mitgliedern. was kann man sich darunter vorstellen?
Genau, ja, wir sind erstmal Familienunternehmen in vierter Generation und seit tatsächlich 110 Jahren immer irgendwie rund ums Holz beschäftigt. Mhm. Ganz ursprünglich mal als Rundholzhandel gestartet und zuletzt jetzt im Prinzip betreiben wir Sägewerke im Laubholzbereich, also Buche, Eiche und verschiedene Bunthölzer. Und auch einen Holzfachmarkt, machen das an 3 Standorten in Unterfranken. Das ist dort auch die Besonderheit, also mit Berlin und Bayern. Mhm. Und haben tatsächlich jetzt so in den letzten Jahren diverse Kooperationen auch mit Startups angefangen, unter anderem eben auch im Tiny House Bereich, unter anderem auch im Bereich Nachhaltigkeit, gerade jetzt im Holzsegment natürlich ein Riesenthema, weil wir ja besonders darauf achten, natürlich lokal zu sourcen. Es geht immer noch 30% Export nach Asien, wo man sich halt vorstellen muss, okay, lohnt sich das? Aber es rechnet sich halt einfach immer noch. Ja, das kommt auch alles, also wir verschiffen quasi unser Endprodukt. Unser Endprodukt ist Schnittholz. Getrocknetes Schnittholz und daraus werden dann eben, ja, sag ich jetzt mal, Böden, Treppen, Möbel, alle Endprodukte in dem Sinne erstellt. Und wenn die eben zum Beispiel nach Asien gehen, teilweise kommen die wieder nach Europa zurück. Also kann sein, dass ein Gleismannholz vielleicht auch bei dir irgendwo im Büro oder in der Wohnung steht.
Ich bin ganz großer Holzfan. Ich habe sogar so ein halbes Holzhaus jetzt. Ich bin da eher auf der innovativen Seite. In Amerika ist das ja irgendwie wahnsinnig verbreitet. Bei mir, ich habe es halt nicht selbst gebaut, sondern eher so übernommen, aber auch von einem damaligen, würde ich mal sagen, Öko-Fan, ja, und der hat das eher so skandinavisch gebaut und ist wahnsinnig viel Holz hier drin. Aber ich mag das auch als Material. Und ich selber bin natürlich auch im Möbelbereich tätig und deswegen kann ich so ein bisschen nachvollziehen, was du gerade beschreibst, ja. Also das Holz geht ja alle möglichen Wege auf der Welt, ja, bis es dann irgendwo zu Hause steht, ja. Du sagst 110 Jahre altes Unternehmen, also aus dem unterfränkischen Bereich. Wie groß seid ihr denn da?
Also klassisch mittelständisch, also rund 50 Mitarbeiter und genau machen eben so rund 10 Millionen Euro Umsatz mit unseren, mit den Sägewerken und genau.
Und worum darfst du dich kümmern? Also was beschäftigt dich quasi von Montag bis Samstagabend vermutlich?
Genau, neben dem Gesundheitsbereich.
Stimmt, da kommt auch was.
Genau, aber Gesundheit und Holz hat tatsächlich auch für mich eine riesengroße Bedeutung. Also ich sehe sehr viele Überschneidungen tatsächlich in den beiden Märkten. Also mich bewegt vor allen Dingen in meiner Rolle für die Gleitzmann KG das Unternehmen tatsächlich in die Zukunft zu führen. Also wir arbeiten momentan an einigen innovativen Themen, auch im Bereich Holzbau zum Beispiel, wo sich ja gerade sehr viel tut. Und das ist tatsächlich so dieses Bindeglied, warum ich das auch so sehr liebe, tatsächlich aus Berlin heraus zu agieren, weil ich dort eben auch die Impulse mitbekomme. Und genau, und dann verantworte ich auch die Gesamtfinanzierung und Gesamtstrategien eben des Unternehmens, genau. Und ich mache das gemeinsam mit meinem Co-Geschäftsführer. Er ist quasi hauptverantwortlich für das rein operative Geschäft tätig. Genau, und eben vor Ort dann auch.
Und bei der KDD, kannst du das bitte nochmal beschreiben? Das ist ja und den Zusammenhang vielleicht auch schon mal.
Genau, also die KDD ist Teil der WMC Healthcare GmbH. Bei WMC bin ich vor über 8 Jahren damals als erste Mitarbeiterin eingestiegen, quasi mit Gründung. Und die KDD ist vor 2-3 Jahren entstanden und bringt digitale Pflegedokumentation in Krankenhäusern und in den ambulanten Sektor. Genau.
Okay. Und wie groß ist das Unternehmen? Kennt man das jetzt in dem?
Also wir haben unseren Hauptstandort in Düsseldorf und haben ein Entwicklerteam auch noch in Osteuropa sitzen und sind so in Summe 30 Mitarbeiter. Genau, und so in etwa in 30 Krankenhäusern in Deutschland aktiv.
Wie teilst du dich jetzt auf beide Geschäfte auf? Machst du es vormittags, nachmittags oder hast du einen Wochentage allokiert? Wie macht man das?
Also tatsächlich habe ich sehr starke Prios. Also jetzt beispielsweise bei KDD geht es tatsächlich hauptsächlich auch um die Skalierung des Unternehmens, also wirklich das Wachstum. Das heißt, da ist sehr viel Vertriebsgespräche auch in dem Sinne. Und die Termine kann ich eigentlich recht freigeistlich in dem Sinne gestalten. Und ähnlich bewegt es sich auch mit den Terminen, die ja, sage ich jetzt mal, wirklich wenig operativ getrieben sind. Ne? Also es gibt wenig Situationen, wo es wirklich um eine sehr kurzfristige Reaktion geht. Ne? Klar, da kommt jetzt irgendwie der geilste Kunde um die Ecke, dann springst du natürlich sofort. Ja, ist klar. Da kommt irgendwie die Bank um die Ecke und möchte irgendwie was wissen. Klar, ja, aber es ist nicht so dieser totale Pressure. Also ich habe ja echt 8 Jahre reine Restrukturierung gemacht von Krankenhäusern und es war einfach permanent jeden Tag eine neue Überraschung. Also da bist du einfach 24 Stunden abrufbar in dem Sinne. Und ich kann es nicht so aufteilen in dem Sinne, also auch nicht so stundenweise. Ich habe quasi meinen Morning Glory. Ne? Und da setze ich mir quasi für meinen Tag so die Top 3 Prios. Und es kann mal sein, dass es irgendwie eine Top 1 Prio jetzt der Kleitzmann KG ist. Es kann aber auch sein, dass es mal eine Top 1 Prio irgendwie von KDD ist. Ne? Genau.
Okay, Stark. Also insofern bist du mit beiden dort, ja, also sicherlich bei der KDD jetzt noch ein neueres, jüngeres Unternehmen, wo du dich wahrscheinlich auch noch um andere Arten von Themen dort kümmerst, als es quasi bei einem deutlich erwachseneren
Genau, das ist natürlich ein Riesenvorteil. Also ich sag mal so, im Endeffekt wissen wir das ja aus der unternehmerischen Perspektive, gebe ich viel Kraft rein, kommt irgendwie viel am Ende dann raus, sage ich, okay, ich gehe jetzt mal irgendwie in den dritten Gang. Dann manchmal ist es auch wichtig für ein Unternehmen, mal kurz in den dritten Gang zu schalten, ja? Um irgendwie mal zu konsolidieren, zu gucken, okay, Status quo und dann geht's weiter. Und klar, schwierig wird, sage ich jetzt mal, wenn es in beiden auf Vollgas geht. Aber ich sag mal so, gerade jetzt, wie du auch sagst, im Family Business, es ist einfach ein total fundiertes Unternehmen, was irgendwie jetzt auch zig Krisen mitgemacht hat. Klar, Corona war auch nochmal was Besonderes. Also ich meine, das war ja besonders für alle Bereiche. Ja. Im Sinne von, ja, wir haben halt jetzt, also mein Co-Geschäftsführer und ich haben natürlich jetzt nicht irgendwie schon drei Krisen miteinander durchgemacht und genauso bei KDD genauso, ne? Also von dem her, genau. Das hilft auf jeden Fall. Das sind andere Schmerzen, ja.
Ja, klar, mal andere Phasen dann, ne? Genau. Stark. Bevor wir da mal ins Detail reintauchen, erzähl uns mal ein bisschen was über dich. Wie voll ist dein Zuhause?
Ja, wir sind so fünf. Haben quasi zwei Kinder, leben mit einem Au-pair. Und haben auch seit diesem Jahr noch 7 Schafe.
Wow, okay.
Ja, genau. Das war so ein bisschen mit im Umsiedlungspackage mit Brandenburg. Das ist so ein Corona-Produkt, würde ich sagen, dieser Umzug. Und
ich dachte, das ist aus dieser Prepper-Situation 2020 entstanden. Selbstversorgung.
Ich kann mir nicht genau sagen, was jetzt aktuell noch für Tiere irgendwie da sind, aber auf jeden Fall kümmern wir uns um diese Schafe und beim Rest, das ist eher zu Besuch.
Hey, klasse. Also, genau. Sehr großartig. Wie alt sind deine Kinder? Kannst du oder was machen?
Genau, der Große wird 5 und die Kleine wird jetzt 2.
Oh ja. Gut, hast du noch alle Hände voll sozusagen?
Genau. Es wird schon einfacher jetzt so mit, aber ich glaube, es kommen dann andere Themen.
Ja, gut, später. Kleine Kinder, kleine Probleme, große, größere. Ne?
Ja, ich habe es schon häufiger gehört. Ich versuche, die Konten zu ignorieren und mal schauen, wann die erste Anfrage kommt, irgendwie für Fußball oder Ruderclub oder was es nicht alles so für Ideen dann gibt. Ich war, glaube ich, auch relativ umtriebig früher. Also von dem her wollen wir das natürlich auch irgendwie unterstützen, wenn es geht, ne?
Ja.
Wie und, auch immer.
Naja, gut, also ich meine, das nimmt dann die dritte Firma sozusagen.
Ja? Absolut, genau.
So operativ, habe ich gehört.
die ist relativ operativ, genau. Aber auch da versuche ich ja zumindest ganz gekonnt, die sehr operativen Dinge durch dankbare Unterstützung von unserem Au-pair zu entlasten. Ja, weil sonst wüsste ich tatsächlich oft nicht genau, wo mir jetzt der Kopf steht. Also das ist
große Hilfe, ne?
Große Hilfe.
Und was machst du hobbyseitig? Spielst du ein Instrument oder eher klettern?
So viel. Und jetzt muss ich sagen, so irgendwie ein Hobby, wo ich so regelmäßig dazu komme, echt schwer zu beantworten. Ich habe Tennis über 15 Jahre lang gespielt, würde ich auch super gerne wieder aufnehmen tatsächlich. Also ich habe auch meine Schläger und alles natürlich noch.
Wenn die Kinder aus dem Haus sind, ja?
Ja, genau. Also ich war sehr umtriebig, auch Wassersport. Ich habe auch tatsächlich auch, so wie sich das dann als, wie soll ich sagen, in der Sägewerksfamilie vielleicht gehört, ganz guten Bezug zum Wald mit dem Jagen. Aber ja, es ist so, jetzt im Alltag, es gibt so Phasen, würde ich sagen. Es gibt Phasen, wo ich morgens zum Beispiel einfach für mich jetzt mal irgendwie Fitness mache, in dem Sinne. Und ich würde sagen, eher sogar in Richtung Hobby. Ich hatte so eine total tolle EO-Gruppe, so eine kleine, feine Gruppe, wo wir Flow tatsächlich morgens so eine Flow-Gruppe gemacht haben. Und ich meine, Hobby muss ja nicht immer so, ich power mich jetzt total aus irgendwie, weil ich glaube, mein Auspowern passiert schon so bei den anderen Themen.
Absolut, absolut.
Und das war echt ein Segen. Also das war richtig toll. Das war so einfach das volle erste Quartal jetzt dieses Jahr. Und genau, und jetzt aktuell ist es eher so, ja, wirklich so ein bisschen draußen in Natur, tatsächlich auch mit den Kindern halt einfach dann. Ne?
Klar, bin stark. Zur Flow-Gruppe muss ich dich nachher nochmal fragen. Ich bin jetzt gerade erst mit dem Thema in Berührung gekommen. Da habe ich gleich zwei Fragen im Kopf. Aber spring mir nachher rein. du sagtest, also du warst wahnsinnig aktiv. Kannst du dich noch an dein Lieblingsfach in der Schule erinnern?
Ja, da habe ich nämlich auch Abi drin gemacht. Astrophysik. Und es lag nicht daran, dass die Hälfte des Stoffes dann wegfiel fürs Abi. Weil es so ein Sonderfach war. Nee, es hat mich wahnsinnig interessiert. Also muss ich wirklich sagen, ich habe sowieso immer so diese Anwendung der Mathematik, also war für mich immer so das Tolle, muss ich sagen jetzt. Und gerade so bei dem Astro, ich meine, das Universum, der Himmel und so, das ist ja immer da. Und ja, ich hatte echt den Antrieb, das so zu verstehen. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, ja.
Ja, und das ist ja eigentlich ein hochkomplexes Thema, nehme ich an, ne? Also das,
total. Ich meine, klar, das war dann so bis zum Abi halt, ne? Dann habe ich mich der Psychologie gewidmet. Vielleicht war ich nachfündig.
So, also ich verstehe. Das heißt, so von Star Trek dann umgeschwenkt, ja, auf den anderen. Ja. Das heißt, dein Freundeskreis, der war auch etwas geeky in der Schule, oder wie beschreibst du das?
Ja, also falls jetzt mal reinhören. Nee, genau. Ja, doch, also da hatte jeder so seinen Geeky-Moment, definitiv. Also ich würde sagen, der eine war so total der Geografie-Geek. Mein anderer Abi-Kollege, der Geschichts-Geek, meine beste Freundin, die war sprachlich sehr begabt. Also ja, ich glaube, da haben wir ganz gut so gegenseitig zugebrüht, die Bälle
zugespielt. Sehr fleißig.
Jetzt, wo du sagst, war das doch irgendwie praktisch, ja.
Ja. Also jeder hat ja so einen Freund, ne? Ich hatte auch so einen Star Trek-Fanatiker. Ich dachte mir, der Land bei der NASA wäre fast auch, aber ist dann abgebogen, Lisa Wissenschaft. Wie bist du mobil unterwegs? Eher Fahrrad, Scooter, Auto?
Ich fahre viel Auto. Also ich komme da noch so ein bisschen aus diesen langen Strecken. Und Kurzstrecken auf jeden Fall mit dem Fahrrad in Berlin. Aber ich greife schon eigentlich noch zu häufig zum Auto. Und möchte unbedingt nächstes Jahr nächstes Jahr, weil ich glaube, gerade tut sich so viel in der Automobilbranche, dass ich nächstes Jahr auf jeden Fall auf Hybrid oder E, wenn die ein paar mehr Kilometer hoffentlich dann auch auf Überlandstrecken hinkriegen, ja.
Ja, also so ein Battery Pack.
Ist, glaube ich, relativ sportlich gedacht für nächstes Jahr, aber trotzdem, der Wille ist da. Ja, und es gibt richtig gute Startups, die Finanzierungen auch gemacht haben, gerade so aus München und in der Entwicklung tatsächlich sind. Also ich wäre auch durchaus bereit, mal auf ein etwas neu gedachtes Modell umzusteigen. Falls du da drauf hinaus wolltest, schon sehr großer Audi-Verfechter.
Du erklärst dich quasi bereits so als Beta-Testerin. Ja,
falls jemand zuhört, dann wäre ich auf jeden Fall
drauf. Ja. Gibt's bestimmt. Wer ist denn deine Lieblingsband oder hast du Sänger, Song? Was kannst du da teilen?
Bunt gemischt. Total bunt gemischt. Mhm. Ja. Also habe ich keinen so, wenn ich Bock habe, gehe ich mal auf das Konzert, wenn ich irgendwie in der anderen, also gehe ich sehr so nach meiner Lust und Laune. Und ich muss sagen, letztes Jahr ist es echt bitter, aber meine Spotify-Liste waren die Top-Lieder halt echt Kinderlieder. Mit Sicherheit auch des Lockdowns geschuldet, aber
Spotify hat noch nicht so die Login-Varianten. Also bei Netflix und Co. hast du ja quasi immer, wer schaut jetzt? Suchst du? Ja. Spotify hat das, glaube ich, noch nicht. Ne? Ja, genau. Das könntest du eigene Listen kreieren. Dort.
Das stimmt, ja.
Was war denn, da kommt noch eine spannende Frage zur Abrundung, musst du auch nicht beantworten, aber fällt dir ein, was war die unsinnigste Idee in deinem Leben? Was kommt dir da spontan im Kopf?
Also wenn ich das Feedback der anderen Menschen höre, dann hatte ich, glaube ich, sehr viele unsinnige Ideen. Aber ich habe auch wirklich an einigen festgehalten. Und ich muss sagen, gerade kriege ich auch immer besonders viel Feedback zu dem gesunderen Holz, dass das irgendwie so unsinnig oder ja. Und ich bleib trotzdem dran. Also ich bleib trotzdem dran und genau, ja. Also, oh nee, du, ich weiß, es waren so viele. Jetzt ein Beispiel zu nennen dafür, für die unsinnigste Idee. Also ich glaube, wenn ich jetzt meine Mama fragen würde, die würde sagen, dass es total unsinnig war, dass ich irgendwie nach meinem Bachelorstudium nach Afrika gegangen bin, um dann irgendwie 6 Wochen mit Malaria wieder zurückzukommen.
Okay, also das gut, das war ja nicht die Idee, mit Malaria zurückzukommen.
Nee, genau. Das war nicht die Idee, das stimmt, aber ja, doch, also ich habe schon relativ, ja, genau, bin etwas, glaube ich, als die verrückte Dame der Familie bekannt, die häufig so kommt. Also da habe ich auch immer noch ein Beispiel, was jetzt kam, so meine Mutter zu nennen. Ich kann auch gerne mal meinen Papa nennen.
Nimm sie beide dran, kommt keiner zu kurz.
Ja, genau. Als ich in China Austausch machen wollte, in der Schule, das willst du mit 15 in China. Wo ich meinte, ja, das ist die große Wirtschaftsmacht, ich muss mir mal angucken, was da so los ist. Ja, vielleicht ist es ja da irgendwie die Sprache zu lernen und einzusteigen. Und dann meinte er, ich sehe, du hast ja was dabei gedacht, da unterstütze ich dich gerne dabei.
Okay, also du warst da schon,
das fand ich toll. Das fand Wahnsinn. Ich toll, dass er das gemacht hat. Dass er mich gefragt hat, was ich mir dabei denke und dass er da irgendwie zugehört hat, auch wenn er dann vielleicht nicht, sonst nicht so oft da war oder so, ja, aber da hat er wirklich sehr genau zugehört und meinte, ja, nö, ich sehe, du hast dir da Gedanken gemacht, das ist jetzt nicht irgendwie so eine Eintagsfliege, ich kann es nicht nachvollziehen, ich finde es auch nicht besonders sinnvoll, aber ich unterstütze dabei.
Also so verkehrt ist ja nicht gelegen, wie man dann...
Vielleicht hat er sich gedacht, ist gut, dann habe ich mal 4 Wochen Ruhe im Haus.
Ja. Selbstlos. Also, gut, dass du nicht irgendwie Uruguay gesagt hast. Ja,
genau.
Wie war denn jetzt eigentlich für euch das letzte Jahr, jetzt gerade in der Holzindustrie? Also ich kann es aus unterschiedlichen Branchen noch beurteilen. Es gab ja quasi so ein bisschen die heimlichen Gewinnerbranchen in den Corona-Umständen sozusagen. Da gab es natürlich auch einige an Verlierern. Wie habt ihr denn so 2020 und erlebt? Wie habt ihr auch darauf reagiert? Und was macht ihr jetzt vielleicht anders?
Ja, also wir waren damals oder vor diesen 1,5 Jahren schon sehr stark in diesem, ja, sag ich jetzt mal, Innovationsmodus. Und es hat uns jetzt auch nochmal bestätigt, ne? Also dass es sich auch gelohnt hat, die Fühler auch auszustrecken nach anderen Branchen. Also uns schwebt vor allen Dingen vor, eben Holz neuartig auch einsetzen zu können und auch branchenübergreifend zu kooperieren. Und das hat uns zumindest die, ja, irgendwie auch Sicherheit gegeben. Ich meine, der Markt ist jetzt während Corona gar nicht so abgeschmiert. Also das, was so, sag ich jetzt mal, der kritischste Punkt war, dass die Container nicht verfügbar waren für den Export. Das ist bei uns halt so 30% vom Umsatzvolumen. Und das konnten wir dann, sage ich jetzt mal, durch andere Standbeine ganz gut abfedern. Jetzt, also es hat sich ja dann, würde ich mal sagen, so eigentlich seit einem halben, dreiviertel Jahr so zugespitzt, dann in der Verfügbarkeit auch des Holzes. Das merken wir im Sägewerk tatsächlich weniger. Also im Sinne von wir kommen an unsere Ressourcen ran. Und interessanterweise, dadurch, dass die Preise im Nadelholzsegment so steigen, wird plötzlich das Laubholz interessant für Bereiche, für die das vorher nicht so interessant war, weil die Preisregionen ähnliche sind. Also ne, jemand, der sagt, ich kann auch bei meinem Holz jetzt Laubholz einsetzen und brauche nicht unbedingt Nadelholz, der überlegt halt jetzt, weil er es einfach verfügbar hat. Und ich meine, natürlich ist eine Eiche vielleicht nochmal beständiger als jetzt ein anderes Holz. Und da spüren wir jetzt schon einen erheblichen Boost tatsächlich nach oben. Genau.
So, kannst du einem Nicht-Holz-Experten kurz erklären, warum jetzt die Preise für Nadelhölzer nach oben sich entwickelt haben?
Also die Verfügbarkeit im Land, also in Deutschland, ist durch das hohe Aufkommen an Chartwolf und durch die hohen Verbindungen oder Verbindlichkeiten ins Ausland, also vor allen Dingen auch eben nach China, des deutschen Staates, eben, sage ich jetzt mal, Nadelholz dorthin abzugeben. Und der, sage ich jetzt mal, chinesische Staat zahlt einfach auch immer noch mal was drauf, ne? Also wenn die deutschen Preise, sage ich jetzt mal, wenn der deutsche Abnehmer 70 Euro irgendwie bezahlt, was schon viel ist, ja, also mal 40 Euro, zahlen die immer quasi noch mal 10, 20 Euro mehr pro Festmeter. Und das sind einfach langfristige vertragliche Verbindungen, ne? Und dementsprechend durch das hohe Schadausaufkommen und aber die Verpflichtungen der Abnahme bleibt fürs Land selber in Deutschland wenig übrig oder weniger übrig. Plus, wir sehen, dass eben im Holzbausegment zum Beispiel die Nachfrage halt viel höher ist und das betrifft größtenteils Nadelholz, ne, das Holzbauthema. Also es gibt die Möglichkeit, auch Laubholz einzusetzen, aber ja, das ist einfach diese Entwicklung momentan und wir gehen auch davon aus, dass es noch eine Weile andauert, weil die Wälder sind, sage ich jetzt mal, die erholen sich jetzt auch nicht so schnell und es kommt so ein bisschen darauf an, tatsächlich, wie die Politik jetzt darauf eingeht. Also das ist schon so mit der Punkt, der noch zu einem erheblichen Wechsel jetzt dieser Holzmarktsituation beitragen kann. Na, es wurde auch von Exportverboten gesprochen und sowas, genau, zum Beispiel.
Genau. Ja. Genau. Ja, das habe ich auch so ein bisschen in Medien entnommen und ich habe auch ein bisschen mit der Baubranche zu tun. Da habe ich unterschiedliche Themen dort irgendwie gehört, von hin zu kanadischen Exportrestriktionen in die USA, stärkeres Nachfragethema in Fernost und USA, wo ja sehr stark mit Holz dann auch gebaut wird, also auch Konstruktionen und so. Ja. Und du hast jetzt gerade erklärt, eher so ein Angebotsthema dort. Kommt da jetzt irgendwie alles zusammen? Oder gibt es da jetzt nochmal durch Covid-bedingt jetzt nochmal einen Sondereffekt irgendwo?
Ich glaube, es ist tatsächlich, dass der Bedarf so stark ist und es sich halt mehr lohnt momentan, noch die Ressourcen, die vor Ort sind, so traurig, wie das halt nun mal leider ist, ja, ins Ausland zu verschiffen. Okay. Und dementsprechend kriegen wir halt teilweise auch einfach diesen lokalen Bedarf nicht mehr gedeckt und der Bedarf ist enorm gestiegen. Ja.
Und der ist gestiegen durch Was kommt da so in Betracht? Ist das so Bautätigkeit, was ich gerade
sehe? Auch, ja, doch, auf jeden Fall. Also ich würde mal sagen, das Interesse durch diese ganzen CO2-Besteuerungsdiskussionen, dass auch Immobilien besteuert werden sollen, die eben schlechtes Emissionsbilanz in dem Sinne haben, da schauen sich schon viele jetzt um, die sagen, wie kann ich auch mehrgeschossig im Holzsegment bauen, was kann ich überhaupt tun, um meine Energiebilanz. Also gerade auch große Immobilieninvestoren, die sich bisher, die eher so ganz klassisch, sage ich jetzt mal, unterwegs waren, da sehen wir schon eine Bewegung, die kommt. Ne? Und ich denke, da sind wir in Deutschland tendenziell sogar auch wieder ein bisschen später dran als im Ausland.
Ja, das ist nicht das allererste Mal. Ja,
ja, leider.
Innovationsbremse. Ja,
lassen uns gerade schön die Butter vom Brot nehmen. Weil wir haben diese tolle Ressource, die viele andere Länder nicht haben. Und wir geben sie halt einfach ab. Das ist echt...
Die Wertschöpfung passiert woanders dann, ne? Ja, das gab es in der Solarindustrie, glaube ich, auch schon mal. Also es gibt ja überschwänglich, wird da immer sehr viel grün und ökologisch investiert oder gefördert.
Es wird auch immer wieder kommen, bis wir dazu lernen.
Ja. Und sag mal, das ist auch mal interessehalber, aber zum Thema Bauweise, weil eben in den USA so Einfamilienhäuser ja so dramatisch anders gebaut werden als jetzt noch in Deutschland. Siehst du da auch so Trends jetzt hier? Und du hattest vorhin auch das Thema Innovation jetzt bei euch angesprochen, ja. Tiny House, Holzbau. Was siehst du da für Trends jetzt auf uns zukommen?
Dass auf jeden Fall Module entstehen werden, die es erlauben, mehrgeschossig auch im Holzbausegment tätig zu werden, was bis dato eigentlich, sage ich jetzt mal, weniger möglich war. Und gerade auch jetzt dieses Tiny House-Thema, je nachdem, wie man jetzt die Begrifflichkeit auch irgendwie wählen mag, dass die eben auch jemand, der sagt, ich möchte neutral leben, ne, also, ja, oder nachhaltig leben in dem Sinne, und möchte vielleicht auch jetzt nicht irgendwie ein großes Bauprojekt gerade machen, weil ich nicht weiß, ob ich mich da jetzt für immer irgendwie niedersiedle. Also gibt es da mittlerweile auch Lösungen, die recht mobil auch unterwegs sind. Also ich würde sagen, meine Empfindung und Perspektive, die Gespräche, die ich führe, ist, dass das Interesse sehr hoch ist, dass das Angebot momentan noch nicht so transparent da ist. Also da ist wahnsinnig viel Potenzial, sich auch zu platzieren. Mit einem klugen Konzept. Und da sehe ich auf jeden Fall eine sehr starke Richtung.
Ja, vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen zurückführen an die an Beginn deiner unternehmerischen Tätigkeit ist quasi, also 110 Jahre alte Geschichte hast du sicherlich nicht jedes Jahr mit erlebt, ne? Aber quasi, wie bist du eingestiegen? Wie ging das damals für dich los?
Ja, also es war völlig ungeplant. Es war ehrlicherweise gar nicht geplant. Als ich geboren wurde, nur um das mal so ein bisschen in eine zeitliche Relation zu setzen, war mein Bruder und mein Cousin schon im Unternehmen aktiv. Aha. Und sollten eben auch in die vierte Generation dann quasi eingehen. Mhm. Das heißt, ich hatte das große Glück, muss ich dazu sagen, dass ich mich relativ unabhängig von der Firma auch weiterentwickeln konnte und meine Studienwahl getroffen habe und dann ja auch tatsächlich mit Gründung bei WMC eingestiegen bin, also eine Gesundheitsberatung spezialisiert auf Krankenhäuser, vor allem so Restrukturierungen, postmerger Integration und tatsächlich da so dieses ganze unternehmerische Leben, was ich irgendwie früher aufgesaugt hatte, mir das so wieder begegnet ist, ne? Und ich irgendwie gemerkt habe, ich bin ganz schön irgendwie freigeistig unterwegs. Die ganzen Praktika, die ich irgendwie vorher gemacht hatte, dann auch in Großkonzernen, ich dachte, ich fühle mich hier wie in so einem Fremdkörper irgendwie. Wo ich dachte, habe ich jetzt irgendwie falsch studiert, oder woran liegt es? Und habe dann echt so, auch mal kleinere Unternehmen ausprobiert wo es ja einfach darum geht, auch mit viel mehr Schaffenskraft auch rangehen zu dürfen, ne? Weil man ja meistens dann auch wirklich im direkten Dialog mit den Gründern oder Geschäftsführern ist. Mhm. Und irgendwie entstand dann bei mir so das Bild, dass ich dachte so, wahrscheinlich ist es genau das, was so authentisch für mich irgendwie passt. Und es war dann eine tatsächlich totale, ich habe gar nicht über das Familienunternehmen nachgedacht. Also ich war eher so daran, damit schon beschäftigt, sage ich jetzt mal, mir eigene Ideen im Prinzip anzuschauen, mir zu überlegen, mit wem kann ich das irgendwie machen? Mhm. Weil ich in Mutter, also ich bin quasi dann zu 15 in Mutterschutz gegangen mit unserem ersten Sohn. Mhm. Und dann plötzlich war irgendwie klar, die Nachfolge wird so nicht passieren. Und mein Bruder stand dann irgendwie bei mir vor der Tür in Berlin und meinte so, so mit irgendwie kritischen Situationen kennst du dich ja aus. Kannst du dich mal anschauen kommen, was wir jetzt machen können und so, ne? Genau. Und und dann dachte ich, okay, gut, ich meine, jetzt ist erstmal das kleine Baby irgendwie da. Ich weiß nicht so genau, wie das dann alles so funktioniert. Und von dem her lege ich einfach mal los. Ja. Genau. Und das war dann so wirklich so der Startpunkt. Also ich habe erstmal wirklich so 360-Analyse gemacht und habe gemerkt, dass ich noch so mit am unbefangensten eigentlich war, weil ich so viel Abstand gewonnen habe in diesen 10 Jahren. Ne? Und ich kannte natürlich viele der Mitarbeiter noch natürlich von früher, weil die ja länger auch da waren und so. Und und habe dann auch interimistisch geführt an das Unternehmen, aber immer mit dem Blick da für jemanden zu finden, der das machen kann. Also vielleicht nur kurz zum Verständnis. Ein Familienstrang ist eben dann auch ausgeschieden, weil die Seite von meiner Tante eben aus der Familie keinen Nachfolger mehr stellen konnte. Und erst dann hat sich für mich wirklich so die Frage gestellt, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich? Meine Schwester hat selbst 2 Unternehmen, also für die kam das auch nicht mehr in Frage. Sie war auch schon, sagen wir mal, so total gesettelt in dem, was sie machte. Wobei wir heute tatsächlich super viel auch zusammenarbeiten und das wieder so eine ganz andere Dimension auch gewinnt, was das echt schön ist auch.
Okay, also quasi eigentlich eher so ein bisschen ungeplant sozusagen in die unternehmerische Tätigkeit, ne?
Also durch Testen irgendwie von verschiedenen Rollen, wo ich immer wieder gemerkt habe, ich muss irgendwie was selbst machen. Ich habe so viele Ideen, dachte ich, und ich brauche irgendwie so eine Plattform, wo ich dem Ganzen irgendwie dieser ganzen Energie Lauf geben kann. Und vor allen Dingen hat mich immer motiviert, in allen Rollen, die ich hatte, tatsächlich doch auch die Führung oder auch das, die Menschen tatsächlich wachsen zu sehen. Das ist mir so mit eigentlich noch neben jetzt irgendwie dem unternehmerischen Erfolg, ja, mit so das erfüllendste Thema, sage ich jetzt mal, an diesem unternehmerisch tätig sein, da wirklich auch in den Kontakt gehen zu können.
Ja, und da muss man ja auch neidlos anerkennen, dass bei einem 110 Jahre alten Familienunternehmen auch das Thema Mitarbeiterentwicklung und Konsistenz, ne, und oder Nachhaltigkeit in der Unternehmenskultur, das ist ja nun mal zum Teil doch starker Kontrast zu dem, was so ein frühphasiges Berliner Tech-Unternehmen da bedeutet, ne? Und ich glaube, dass, wenn du da den Hintergrund mitgenommen hast, dann kannst du da hoffentlich dann auch mal viel transportieren. Ja. Ja. Wie siehst du das Thema Plattform? Sagtest du gerade so ein Umfeld, wenn ich mich richtig erinnere, du warst auch in der WHU, ne? Das ist ja, ja. Unternehmerische Schule. Was hast du da für dich rausgenommen auf deinem Unternehmerpfad? War das für dich dort auch überhaupt Impulsgeber an der Stelle? Oder wie hast du dich dann unternehmerisch entwickelt?
Ich war total neugierig über das ganze Studium, muss ich sagen. Also die Chance für mich da war, jetzt neben diesen, sag ich jetzt mal, Inhalten, die da waren, wirklich auch in Initiativen aktiv zu sein und für eine Idee zu werben und für eine Idee irgendwie einzustehen. Also wir haben damals, ich habe ein Projekt zum Beispiel im sozialen Bereich gemacht, bei WHU-Studenten helfen, wo wir in Moldawien quasi eine neue Schule gebaut haben und dafür Fundraising gemacht haben. Und ich glaube, so dieses Erlebbare, dass dieses Austesten, das war unglaublich wertvoll. Ich war damals in der Zeit, ich meine, das hört sich jetzt irgendwie so, ja, ewig weit weg. Ich meine, gut, es war 2007, ne? 2007. Und da waren tatsächlich noch ein größerer Teil, die Uni war ja damals echt noch relativ klein. Also wir waren der erste Jahrgang, der über 100 Absolventen hatte. Und genau, da waren schon recht klassische Karrierepfade dabei. Und es hat da erst so richtig angefangen, ne, mit European Founders Fund und so weiter. Ja,
okay.
Und von dem her kam das, würde ich sagen, dann so eigentlich mit der Zeit in Berlin. Also die Verbindung dann Berlin und WHU, die hat bei mir dann so den Funken eigentlich rübergebracht, weil sich da so ganz viel dann konzentriert hat, auch an diesen Startup-Unternehmern. In Fallen da selber waren es echt so die Initiativen und der Austausch mit den anderen Leuten, mit den anderen Studenten und da wirklich auch ja einfach sich persönlich auf eine ganz andere Art und Weise auch nochmal kennenzulernen. Also so wie du halt einfach standfest sein musst, auch als Unternehmer, um nicht irgendwie übers Glatteis zu fahren. Ne?
So. Absolut, klar. Ja, ja. Das heißt also, damals war wahrscheinlich auch noch das Thema Beratung und so weiter vordergründig, ne? 2007.
Ja, genau. Also im Investmentbanking, das hat dann so einen kleinen Tipp gehabt mit Lehman Brothers.
2008 war dann das,
oder? Ja, ja. Genau. Und ja, ich glaube, genau. Da sind dann einige, die sagen, okay, was mache ich denn jetzt? Und wenn man eh schon so, sage ich jetzt mal, im Finance, die Berater dann nicht so, die haben dann sich einfach die andere Beratung gesucht. Ja,
genau. Und, genau. Es gibt immer was zu beraten, genau.
Ja, genau. Das stimmt.
Wenn du zurückblickst, yes, ist ja jetzt keine Ewigkeit, aber wenn du sagst, als ich 20 gewesen bin, was hätte dir jemand dort sagen sollen, aus heutiger Perspektive?
Also ich würde sagen, dass ich ganz groß denken darf und dann auch einfach dem Prozess vertrauen darf dahinter. Das hätte mir, glaube ich, geholfen. Würde ich sagen, weil das jetzt eher so eine Entwicklung irgendwie der letzten 4-5 Jahre oder so war.
Okay. Und das war jetzt dann für dich auch eine Art von Lebenswandel und eine Einstellung? Oder warum hast du das damals quasi Was waren die Umstände sozusagen, dass du damals dich vielleicht nicht getraut hast, groß zu denken an der Stelle?
Also ich glaube, so diese Vielfalt des Lebens zuzulassen und zu erkennen. Also ich habe immer viel ausprobiert, ne? Das meine ich auch gar nicht damit, aber so, was sind so meine Themen, ne? Und es ist ja auch eine Suche, ne? Dass du irgendwie da hinkommst und sagst so, wow, okay, da habe ich jetzt richtig irgendwie Bock drauf. Und ich würde sagen, dieses Sicherheitsdenken war halt in meinem Umfeld auch noch super stark vorhanden. Und ja, ich würde sagen, da hätte ich schon an der Stelle mal jemanden, also ich weiß noch, was das für ein Aufruhr gab, als meine Schwester irgendwie ihren Job gekündigt hat, nee, ich gründe jetzt ein Unternehmen. Ne? Oder also, manchmal habe ich was rausgeschmissen, weil ich dachte, das war ein Unternehmer. Aber du bist ein Unternehmer. Ja. Das war total abgestellt. Und ich hätte mir dann gefragt, okay, was wäre jetzt gewesen, wenn mein Bruder das gemacht hat? Also ist es dann so ein Frauen-Männer? Ich dachte, nee, bleib mal jetzt lieber in deinem Rahmen und wenn du eine Familie hast und so weiter, bist du froh, wenn du nicht den Job hast und so, ja. Mhm. Und ja, genau. Und ich glaube, so dieses, also da habe ich halt wirklich total krass an mir selber gearbeitet. Also nee, das geht auch alles. Ja, das ist eine Frage der Haltung in dem Sinne. Ja. Und da hatte ich definitiv so dieses Umfeld dann nicht unbedingt. Ne?
Ja. Das ist tatsächlich so. Ne? Jetzt, wo du sagst, also das kann ich mir gut vorstellen. Das, wie gesagt, 110 Jahre altes Unternehmen, da muss man auch mal auf sich, auf Bewahrung schauen. Ja?
Auf jeden Fall.
Genau. Ja, das ist spannend. Gibt es Zitate, nach denen du lebst oder was dir regelmäßig immer wieder begegnet, wo du dich selbst dran erinnerst?
Ich liebe Zitate. Also ich liebe Zitate. Ich habe eins, ja, muss ich sagen, für mich ein totaler Eye-Opener, weil ich es gehört habe. Deswegen werde ich es auch nie vergessen, bei all den wunderschönen Zitaten, die es gibt. Es ist von Konfuzius. Und der hat gesagt, wir haben zwei Leben und das zweite beginnt, wenn wir verstanden haben, dass wir nur eins haben. Und ja, nee, genau, das ist so dieses All-In und irgendwie auch so, nee, fühlt sich jetzt gut an, macht man es einfach mal so und nicht alles immer so querdenken. Und ja, das habe ich schon verinnerlicht. Also so
stark. Ja. Wunderbar, das rahme ich mir ein. Siehst du? Was war denn dein bestes Investment hinsichtlich Zeit, Geld, Aufwand, Mühe? Wie würdest du das sehen?
Ja, so. Das ist eine sehr coole Frage, weil man bei Investment ja immer total erstmal so auf dieses, ja, was hat mich jetzt irgendwie financially gebracht und so weiter. Aber ich muss sagen, für mich war, und das mag echt blöd klingen, aber so, dass ich wirklich über lange Jahre sehr viel Zeit und Geld in mich selber investiert habe. Ja, also auch wenn man das dann vielleicht mal ein, zwei Jahre irgendwie gar nicht, aber irgendwann merkst du so, boah, das hat richtig was gebracht. So, ne? Ja. Und ich muss sagen, selbst wenn ich irgendwie, ich weiß, das hat schon angefangen in der Schule, ich habe dann immer gejobbt, tatsächlich in einer Eisdiele, weil die genau auf dem Weg lag. Ich hatte mit 17 einen Führerschein dann zwischen zu Hause und Schule, war quasi so erlaubt. Dann habe ich mir genau geguckt, was liegt da genau auf dem Weg, dass ich dann abfahren muss. Ja, genau, und habe wirklich immer so, ich habe gesagt, nee, ich will unbedingt diesen Segelschein machen und so, habe dann irgendwie da rein investiert und so. Und das war nicht mehr, klar, das waren damals dann Riesenbeträge, ne? So, und das war auch wieder so eine unsinnige Idee, was willst du jetzt? Wir haben doch hier gar nichts zum Segeln.
Es gibt keine Gewässer. du hast ja deine große Checkliste.
Genau, und dadurch einfach testen konnte und so. Und ich muss sagen, auch wenn es, also so auch dieses persönliche Wachstum mit den Kindern, das auch so eine unsinnige Idee war, ja, übrigens. Ja. Aber egal.
Du nimmst dir aber die Zeit, ne? Ja, ja,
ja. 30 Jahre alt sein für das erste Kind, ist ja auch klar, weil sonst kann man ja als Frau irgendeinen packen. Nein. Also muss ich wirklich sagen, weil ansonsten, ich meine, ich könnte jetzt irgendwie money-related sagen, wie hier und da und ach geil und dann Bitcoin 30%, super wenig Zeit investiert und mega viel raus. Aber du weißt ja, ich komme aus Familie, da denkt man long-term.
Genau. Nee, ich finde das sehr bezeichnend. Ne? Also wirklich selbst in eigene Interessen bewusst rein zu investieren, das ist ja schon eine sehr wichtige Lebenseinstellung da. Und Beispiel EO ist ja jetzt auch quasi keine Gratisveranstaltung und kostet auch einiges an zeitlichem Aufwand, ja, um dann eben auch irgendwo zu ernten. Ne? Also ist ein guter Punkt. Welcher Misserfolg war denn vielleicht mal Voraussetzung für einen späteren Erfolg bei dir? Was würdest du meinen?
Ich gehöre so ein bisschen zu der Kategorie Mensch. Ich vergesse wirklich sehr schnell. Das klingt total abstrus, aber ich habe darüber schon so oft nachgedacht und ich weiß, dass ich mit Sicherheit zig Misserfolge hatte. Aber ich habe es dann irgendwie einfach weitergemacht und ich habe mich vor allen Dingen, ich habe super viel, ich sehe das ganz oft irgendwie auch an meiner Tochter, die beobachtet immer krass viel, wo ich mir denke, Mai, du bist so schlau. Du stehst einfach an der Seite und guckst dir einfach alles zu und denkst dir, Mai, sind die blöd. und lernst dadurch und so. Und ich kann es gar nicht so mal sagen. Also ich habe auch nichts irgendwie, was ich so irgendwie krass bereue, weil es dann doch irgendwie, weil mir doch vieles irgendwie dann in einem Aha-Moment beschert hat. Also ich glaube, das Wichtigste war für mich, also ich hatte super früh einen Burnout. Ich sage jetzt mal, das ist ein Misserfolg, ne? Genau. Ja, einfach mal um ein Beispiel zu geben. Du willst ja Beispiele haben.
Genau.
Nicht so sehr gerne. Genau. Also super früh und das war auch echt noch während des Studiums, ne? Wo ich dachte so, geht gar nicht, ne? Also genau. Und das war so für mich richtig augenöffnend, weil ich eben verstanden habe, okay, ich muss auf meine Ressourcen gucken und bei all dem Einsatz irgendwie für andere Menschen. Also ich hatte ja zum Beispiel auch vorhin gesagt, dass mich total motiviert auch, ne, so andere wachsen zu sehen und so weiter. Aber diesen Blick immer wieder auch nach innen zu richten, so okay, habe ich jetzt alles, was ich brauche? Weil nur dann kann ich ja auch geben in dem Sinne. Ne? Ja. Und da bin ich super dankbar für, weil mich das so früh erreicht hat. Ne? Und ich dadurch auch sehr viel reflektieren konnte, was waren eigentlich die Dinge, die mir Energie gegeben haben in meiner Familie und was waren die Themen, die mir vielleicht auch super viel Energie geraubt haben und die mir bis heute viel Energie rauben. Und da habe ich einmal echt so richtig irgendwie aufräumen können und auch so die Bedeutung von Fokus und von, wenn dann irgendwie die Liste einfach mal wieder zu lang ist, zu sagen, okay, was ist jetzt einfach das Schlimmste, was passieren kann? Mhm. Ja, und dann so einfach, drüber hinwegzusehen, ne? Also, das fällt mir immer noch ein bisschen schwer, das zu sagen jetzt, ja? Weil ich einfach denke, okay, nee, will ich aber so, ja? Und aber auf der anderen Seite sagen, okay, gut, dann hat es jetzt halt, dann kommt es jetzt an anderer Stelle wieder nach oben, ja? Und dann ist es jetzt erstmal gut. Ja, okay. Und das hat mir wahnsinnig viel gebracht, weil ich glaube, die Kraft jetzt, die ich brauche, ne, für diese Rollen, die ich jetzt innehabe, dafür war das wichtig.
Also du kommst mir ja auch jemand vor, der schon mit mehreren Bällen jonglieren kann. Ne? Das ist ja auch, was du gerade im Berliner EO-Umfeld oftmals hast, ne, Leute, die wahnsinnig fokussiert sind auf genau eine Sache. Ne? Mhm. Und bei dir, du gehst ja schon bewusst in unterschiedlichste Themen rein, ne? Also beruflich.
Schon. Schon. Also ich würde sagen, da, wo ich sonst vielleicht privat eher mal neue Themen noch aufgemacht habe, da konzentriert sich das eher. Und ich versuche zu verbinden, jetzt gerade im beruflichen Segment für mich, im unternehmerischen Sinne. Ja.
Wonach entscheidest du, ob dir jetzt noch ein neues Thema dir aneignest oder anziehst oder eben nicht?
Ich gehe viel nach meinem Bauchgefühl tatsächlich. Also was jetzt neue Themen oder so anbelangt, da sortiere ich viel aus, so, boah, nee, fühlt sich gerade nicht so stimmig an oder so. Auch wenn jetzt, weißt du, auch wenn da, ja, Mai, wenn da jetzt die großen Eurozeichen irgendwie im Kopf sind, ne, wo du denkst, so geil, aber wenn du irgendwie sagst, so, nee, aber es ist jetzt gerade nicht authentisch, das irgendwie zu machen, dann, weil du musst ja auch innerlich einfach davon irgendwie getrieben sein und von dem her eher Bauchentscheidung tatsächlich, ja.
Also Interesse dann einfach auch, ne? Also wie sehr kannst du dich damit identifizieren, nehme ich an?
Ja, doch, also auf jeden Fall. Ich muss für das Thema stehen, ne? Wenn ich nicht dafür stehe oder wenn ich irgendwie glaube, dass irgendwie das Team auch auf der anderen Seite mit uns da erfolgreich ist, ne? Für zum Beispiel auch irgendwie ein Engagement, dann lasse ich es bleiben. Also das, genau.
Ja, ja. Dann ich merke schon, du hast dann gewissermaßen Drang auch zur, ich nenne es immer Reichhaltigkeit. Ja, in Beruf und im privaten Umfeld. Ja. Es gibt so, und das scheint ja auch wichtig zu sein. Ja. Also es gibt ja Leute, die machen genau eins und sind damit unglaublich happy. Ne. Und ich glaube, das eben auch, ne, das ist immer die Gefahr, sozusagen zu viele Themen quasi parallel irgendwie zu fahren. Ja. Und das, was du vorhin angesprochen hast, eben aus dieser Burnout-Situation, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist natürlich auch ein Trigger. Um für dich selbst immer wieder zu hinterfragen, ne? Was sind jetzt die Themen, die ich jetzt wirklich angehe da, ne?
Absolut.
Von welchen drei Personen hast du denn am meisten gelernt?
Also ich würde tatsächlich sagen, ganz viel von dem Gründer und Geschäftsführer bei WMC, bei dem Hauptinitiator, mit dem ich 7, 8 Jahre Seite an Seite gearbeitet habe, der sehr bold unterwegs ist oder war und ist. Und ja, das hat mich sehr beeindruckt und habe echt auch so Freude an diesem so unternehmerischen nochmal so ganz anders irgendwie entfacht. Und tatsächlich auch meine Schwestern, also wir haben über 10 Jahre Altersunterschied. Das heißt, ich habe so immer mit einer gewissen Distanz so ihre Steps auch irgendwie verfolgen können. Und ja, für mich war sie ein riesengroßes Vorbild auch, wie irgendwie Familie und Unternehmertum sich, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen vereinen oder ne, dass es halt möglich ist, das einfach zu tun. Und ich würde sagen, beeinflusst haben mich auf jeden Fall auch meine Eltern, weil am Ende des Tages, auch wenn sie ganz viel irrsinnig fanden, was ich da machen wollte, haben sie doch irgendwie immer unterstützt. Und deswegen hat mich das schon sehr geprägt und es hat mir auch gezeigt, dass es wichtig ist, auch wenn man von einer Sache vielleicht nicht 100%ig überzeugt ist, wenn man da jetzt nicht so einen Stiefel drin hat, ne, oder so, dann einfach zu sagen, ich schaue es mir mal an, weil das Risiko ist jetzt hier irgendwie limitiert und mal gucken, weil vielleicht lerne ich ja auch was dazu. Und das finde ich gerade echt so, ja, ganz cool. Ja. Das habe ich ganz oft auch anders erlebt, ne, wenn das so abgeschmettert wird. Ja.
Du hattest es gerade auch eingangs angesprochen. Was triggert dich denn jetzt, bold zu denken? Das war ja auch ein Thema, was du vorher schon mal erwähnt hattest. Du hattest jetzt da auch deinen ehemaligen Geschäftspartner dort angesprochen. Was inspiriert dich so an den Themen und wie bringst du dich selber dazu, einfach jetzt deutlich über den Tellerrand hinaus zu gucken?
Ich glaube, das habe ich irgendwie inne. Also da bin ich gar nicht so, da habe ich einfach wahnsinnig viel Eigenmotivation tatsächlich. Mhm. Und ich glaube, das Bold bedeutet für mich noch tatsächlich auch mal irgendwie ein Angebot zu machen, wo ich vielleicht sonst ja mich nicht trauen würde, das jetzt zu machen, weil ich sage, okay, ich probiere es einfach mal aus, ne? Oder ich gehe auch mal was ein, was ich sonst irgendwie nicht gemacht hätte. Aber es liegt mir irgendwie so inne. Also das finde ich auch das Tolle so an EO, weil teilweise schon auch mal Angebote kommen, ja, wo ich einfach irgendwie sage, würde ich jetzt so wahrscheinlich nicht drauf kommen, aber dadurch, dass das Angebot da ist, nehme ich es eben liebend gerne an. Also ich habe zum Beispiel jetzt gerade, bin ich dabei, dieses Verhandlungstraining zu machen und ich habe schon mal eins gemacht, das ist schon ein bisschen länger her, aber ich merke jetzt ich sehe das aus einer ganz anderen Perspektive und es ist echt eine tolle Chance gewesen, das jetzt an der Stelle nochmal anzugehen und zu reflektieren.
Ja,
ja. Und das hilft zum Beispiel auch zur Boldness.
Ja, das sind andere Perspektiven, genau. Ja. Du hast vorhin das Thema Flow-Gruppen und so weiter angesprochen. Das klingt ja sehr spannend. Was würdest du denn sagen, welche neuen Gewohnheiten oder Verhaltensweisen du dir jetzt für dich in den letzten 5 Jahren entschlossen hast, die dich irgendwie verändert haben?
Also ich war sonst nicht so der Routinemensch tatsächlich und habe da wirklich den Wert gesehen in dieser morgendlichen Routine, die wir da gemacht haben. Ich fand das Thema bewusste Atmung wirklich toll. Also einfach zu sagen, gerade jetzt im Moment, wo du irgendwie total verspannt bist und einfach nur sagst, okay, ich weiß jetzt gerade überhaupt nicht, wo mein Kopf steht, ne? Weil jetzt brennen gerade irgendwie 3 Feuer gleichzeitig. Ne? Dann wirklich zu sagen, okay, ich atme erstmal und finde ich, merke ich jedes Mal, wie mein Körper sich so total entspannt, weil er einfach, sag ich jetzt mal, genug Luft hat, um erstmal wieder so zu regenerieren. Ne? Genau. Ich bin auch zu 100% digital unterwegs, aber ich habe trotzdem in dieser Flow-Praxis den Wert des Schreibens auch nochmal wiedererkannt. Also was ist, ich habe mir dann dieses Remarkable bestellt. Das ist ja so, wo du auch wie so auf Papier schreibst, aber es ist trotzdem digital. Genau.
So, ja.
Und genau. Und so, dass alleine diese Übung eben sehr viel auch mit Achtsamkeit in dem Sinne, so einfach zu kalibrieren, okay, wo stehe ich jetzt und was ist jetzt irgendwie so das, was mir jetzt gerade im Moment so am wichtigsten hochkommt, weil die eigenen Impulse so wertschöpfend sind. Also ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, aber bei mir war das schon häufiger so, dass ich immer mal wieder kam Gedanke hoch, aber dass der wirklich so bewusst war, das war dann erst irgendwie nach dem 30. Mal, ich dachte, ja, also komm, hab ich doch schon 30 Mal irgendwie den Fall gespielt, aber jetzt mach doch mal. Genau, und das fand ich wirklich auch eine super Practice und wirklich so total einfache und wirklich so ganz kurze Meditationen, wo du sagst, okay, ich spüre jetzt einfach mal rein, was fühlt denn gerade eigentlich mein irgendwie Zeigefinger an der rechten Hand und so. Oder na, was spürt irgendwie mein großer Zeh gerade, dass man irgendwie wieder so als körperliche Einheit sich so ganz bewusst fühlt. Also man denkt, das denkt man jetzt schon irgendwie mal über.
Sehr viel Bewusstsein da.
Ja, also diese Achtsamkeit und so finde ich auch einen ganz tollen Aspekt von Flow. Ja.
Du machst viel, da haben wir schon viel drüber gehört. Wozu kannst du denn heute leichter Nein sagen als vielleicht vor 5 Jahren?
Also ich würde sagen, wirklich Inhalte, die mich jetzt nicht ansprechen oder irgendwie bei Personen vielleicht, wo ich sonst wahrscheinlich 50.000 Mal geholfen hätte, ne, zu sagen, okay, würde das jetzt die Person irgendwie genauso machen oder fühlt sich das aus der richtigen Motivation an, dass jemand um eine Hilfe bittet zum Beispiel. Ja, also das ist ja auch was da regelhaft so reinkommt, was eigentlich, wenn man es mal zusammenzählt, wahrscheinlich auch schon wieder eine Halbzeit-Aufgabe in dem Sinne ist. Genau, also da wirklich nochmal zu filtern auch und zu sagen, so nee, geht jetzt irgendwie gerade nicht oder später, ne? Also so hilfsbereit man das vielleicht ist, aber es geht halt, aber kann ja nicht immer irgendwie Gott und Welt helfen. Da habe ich definitiv dazugelernt. Und wozu kann ich auch noch leichter Nein sagen? Ja, bei gewissen Freizeitsachen, wo ich einfach sage, okay, nee, ich priorisiere jetzt einfach Family and Friends.
Ja, okay.
Na, also da war dann früher vielleicht eher nur so, ja, cool, kann man nochmal irgendwie auf die Party neue Leute kennenlernen und so weiter, ne? Und ich glaube, da zu sagen so, hey, es ist einfach schön, mal so mit den Menschen zu sein, denen ich irgendwie nahe bin und so, da war ich auch ein bisschen umtriebiger vorher, ja.
Ja. Und es ist natürlich auch anspruchsvoller geworden, ne? Wenn die Kids ein bisschen größer werden, dann ergibt sich das. Prima. Letzte Frage an der Stelle vielleicht noch, wie gehst du denn mit Stress heute um? Du sagst ja, und hast ja eingangs gesagt, hattest da schon mal dieses Erlebnis eines Burnouts in sehr, sehr, sehr jungen Jahren dort. Wenn du heute, wenn es mal so richtig zeitgleich von KDD und Leitzmann zusammenkommen sollte, wie gehst du damit um? Wie sortierst du dich?
Also ich konzentriere mich sehr stark dann nochmal auf meine Frage, was ist jetzt gerade so das wichtigste Ziel und was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich jetzt das Thema 1, das Thema 2, das Thema 3 jetzt nicht irgendwie da voll reingehe. Also, und ich stelle mir die Frage, bin ich wirklich die Einzige, die das gerade lösen kann? Mhm. Oder gibt es eben auch andere Personen, die das gerade besser können als ich, weil sie mehr Zeit haben oder weil sie mehr Kompetenz haben oder weil sie sonst irgendwie anders unterwegs sind? Also auch so wirklich so dieses Outsourcen und Delegieren sehr stark. Also wenn ich zu viel habe, dann muss ich mich fragen, wer kann es machen?
Guter Punkt. Außer ich. Sehr guter Punkt. Absolut. Mhm. Ja, und dann zu der letzten, du bist jetzt noch nicht allzu lang bei IO, ein gutes Jahr, was du sagtest. Was würdest du denn am liebsten rausziehen und was hast du bereits rausgezogen jetzt in dem letzten Jahr, was ja zugegebenermaßen jetzt auch nicht das perfekte repräsentative IO-Jahr war, ne, dank Remote Corona und so weiter.
Total.
Ja, ne, also.
Also ich glaube, ich hatte tatsächlich persönlich nur den Chapter Summit.
Ja, ja. Aber der war gut.
Der war gut, ne? Ja, genau. Und ich denke, der nächste wird auch gut.
Ja, genau.
Also ich habe wahnsinnig tolle Menschen schon kennengelernt. Also muss ich wirklich sagen, trotz irgendwie der Remote-Geschichte und so. Ich meine, ich habe dich ja auch kürzlich einfach mal angekündigt, ne?
Genau,
weil ich irgendwie dachte, wir können uns bei einem Thema ganz gut irgendwie supporten.
Ja,
und ja, ich glaube, so diese gegenseitigen Erfahrungen, da würde ich gerne einfach drauf aufbauen, ne? Einfach da auch von anderen zu lernen. Und ich habe schon einige inhaltliche Veranstaltungen, vor allen Dingen muss ich sagen, was ich cool fand, waren diese Lunches auch Freitagmittag, weil es echt Themen waren, die ich auch schon länger mal so ein bisschen einfach in den Austausch bringen wollte und da wirklich so offen zu erzählen, jeder von seiner Perspektive und so, das fand ich richtig toll. Und für die Zukunft, du, mal schauen, was kommt. Also ehrlicherweise ist für mich das eher so ein Spielplatz, ne?
Ja,
und
stimmt.
Genau, nicht so viel planen da in dem Sinne und vielleicht mal die ein oder andere Global-Veranstaltung, das wäre, glaube ich, ganz cool, wenn es wieder geht jetzt und genau.
Ja. Das klingt auch so, genauso. Du hast ja selbst auch vorhin gesagt, da kommt ja schon einiges sozusagen eben geflogen, ja. Und auch da muss man ja immer sortieren und gucken, was jetzt kurzfristig irgendwie am interessantesten für einen ist, ne. Und genau das, was du auch gesagt hast, ne. Die Netzwerkmöglichkeit. Plus, das ist natürlich durch Covid mit diesen ganzen Videokonferenzmöglichkeiten auch wirklich neu entstanden, so neue Formate, ne? Also wie das dieses Freitags-Launch, Lunch, dass du ja vorher nicht so einfach mal schnell zusammenbekommen hättest, ne? Also jetzt ist quasi einmal ein Mausklick weg und so eine Teilnahme auch deutlich viel einfacher zu organisieren. Ja?
Total, nicht den logistischen Aufwand, irgendwie komme ich da jetzt hin, wie viel Zeit, dann sind gleich wieder 3 Stunden futsch, das ist dann schon wieder nicht mehr möglich, ne?
Genau.
Aber sich mal eine Stunde irgendwie rauszukaben, wo man ja eh eigentlich, sage ich jetzt mal, ein Mittagessen haben will in der Regel. Also das ist zumindest für mich auch einer der wichtigsten Punkte des Tages, die ich nicht auslasse. Das wissen auch alle meine Kollegen und Co-Geschäftsführer und so weiter. Ja.
So. Ja, genau. Am Schreibtisch geht dir eine rote Lampe an.
Exakt.
Saskia. Wunderbar. Du, wir sind jetzt schon am Ende angelangt und ich muss sagen, es war wieder ein phänomenales Gespräch. Ich bedanke mich da ganz, ganz herzlich für die tollen, vielen Insights und muss auch nochmal sagen, das kam mir sehr stark rüber, quasi deine unternehmerische Geschichte aus einem größeren Familienunternehmen, ja, mit so langer Historie. Und auf der anderen Seite diese unternehmerische Power, ja, mit viel Boldness und Spirit und Energie dahinter. Da treffen ja wirklich irgendwie so ein bisschen zwei Welten aufeinander bei dir. Mhm. Sehr spannende Insights, die du da geteilt hast. Und ich glaube, dass auch den Zuhörern da jetzt nochmal ganz andere Sichtweisen da mitgebracht hat. Vielen lieben Dank. Ja, dann.
Ja, danke dir. Hat Spaß gemacht.
Ebenso. Und ich wünsche dir einen schönen Abend, einen schönen Sonntagabend. Tschüss, Saskia.
Ciao.
Ciao.